are getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 love like yours will surely come my way.
Meine Damen und Herren, Sie hören den Sender, der Impulse setzt, und das ohne Warp-Antrieb. Und heute, meine Damen und Herren, reden wir über einen Film, der von der Art von Darstellern dominiert wird, die Phil am liebsten mag. Kinderdarsteller. Ich begrüße deshalb Phil.
Hallo.
Und Ben.
Hallo.
Das war ein Intro, oder?
Das war mal ein Intro.
Richtig super. Das klang so richtig nach 80ern.
Ja,
ja. Hast du gut gemacht.
Hammer, danke, Hammer. Kannst du das nochmal machen?
Ja, kann ich tatsächlich, weil ich habe es mir vorher aufgeschrieben. Meine Damen und Herren, Sie hören den Sender, der Impulse setzt. Und das ohne Warp-Antrieb. Und heute, meine Damen und Herren, reden wir über einen Film, der von der Art... Verdammt, das habe ich mich doch versprochen.
Von der ARD? Nein, Moment, wie war das?
Wir reden heute über Stand By Me. Benannt nach dem gleichnamigen Song von Ben E. King. Ich glaube, von 1960 ist der Song. Ich habe leider nicht nachgeguckt. Aber ich habe zumindest gelesen, dass der Song als der Film, wenn in dem Jahr, in dem der Film spielt, eigentlich noch gar nicht draußen war. Von daher ein Anachronismus ist, aber der kommt ja sowieso auch, glaube ich, nur am Ende. Und gar nicht während des Films. Ja. Und selbst finde ich, dass, wenn man zu Filmen Songs oder Musik spielt, habe ich nie den Eindruck, das würden jetzt auch die Darsteller im Film hören. Es sei denn, es ist halt wirklich eingebettet.
Ja. Die Musik muss halt passen.
Ja. Natürlich, manchmal hört man Radio im Film oder so, dann wäre es natürlich schon gut, wenn es passt, aber auch dann ist es mir nicht wirklich wichtig. Ja, Stand By Me, kann man vielleicht gleich was zum Titel sagen. Der Titel sollte lange Zeit so heißen wie die Buchvorlage, nämlich The Body. Dem Studio hat es nicht gepasst, weil es entweder wie ein Porno oder wie ein
Porn.
The Body, keine Ahnung. Body of...
Also, okay, Pornos kommen meist auch Körper vor.
Ja, ja, genau. Also jetzt nicht im Sinne von Leichen. Keine Ahnung. Sie wollten das halt nicht. Und
ja,
haben es dann... Irgendjemand hat dann gesagt, nennen wir es doch Stand By Me, weil ich höre gerade den Song im Radio. Und haben sie es so genannt?
Genau so lief's.
Aber in Wirklichkeit ist es eine Buchvorlage von Stephen King. Und damit sind wir bei Stephen King. In unserem Stephen King-Zyklus, Ben, wir haben ja beim letzten Mal erst über
Castle Rock geredet?
Nein. Impulssender.
Das ist doch dieser Sender, der Impulse setzt.
Sutter Kane. Wir haben ja beim letzten Mal erst über
Sam Neill geredet.
Ja.
Ach, die Mächte des Wahnsinns.
Wir haben ja beim letzten Mal erst über die Mächte des Wahnsinns geredet. Und das hat ja insofern einen Stephen King-Bezug, weil Sutter Kane, dieser Autor, ja irgendwie eine Anspielung auf Stephen King ist. Ja. Und?
Natürlich.
Und natürlich, auch das hast du schon gesagt, Ben, Stephen King-Bezug wegen Castle Rock. Und dann sind wir aber beim Kurzwellensender. So sind wir ja überhaupt erst auf Stand By Me gekommen, weil wir gesagt haben, dann machen wir nochmal was von Stephen King. Und das ist wahrscheinlich eigentlich ein sehr untypisches Stephen King-Ding, denn es ist ja gar kein Horror.
Ja, das sagt einem ja auch keiner vorher.
Ich hab's gesagt.
Ich kannte den Film ja tatsächlich nicht.
Aber ich mache schon immer, wenn ich von dem Film rede, sage ich immer, das ist wie S ohne Clown.
Ja, aber es war trotzdem noch es war noch weniger Stephen King, als ich erwartet habe. Also es war gar kein Horror.
Nö, es war gar kein Horror, es war ein Drama. Es geht um vier Kinder, die Abenteuer erleben, in Anführungszeichen. Und das ist aber jetzt nicht sowas wie so ein Kinderfilm, so mehr abenteuermäßig, sondern so schon so mehr Drama, so Coming of Age wird das eigentlich auch beschrieben. Und es kommt aus einem Buchband, das ist eine Novelle. Ich denke, das ist eine Kurzgeschichte oder ein bisschen mehr. Ist das so? Novelle?
Ja. Ja.
Von Stephen King. Das heißt Different Seasons. Und die ist 82 erschienen und wurde dann eben 1986 verfilmt. Vielleicht noch was zur Buchvorlage. Vielleicht erstmal zu diesen Different Seasons. Das ist tatsächlich so aufgebaut, dass es da um verschiedene Seasons geht in den Untertiteln der verschiedenen Geschichten. Vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere auch. Die erste heißt Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Untertitel Hope Springs Eternal. Kennt ihr, weil wurde auch verfilmt 1994, The Shawshank Redemption.
Shawshank Redemption, ja.
Genau. Den zweiten, Apt Pupil, kenne ich nicht. Untertitel Summer of Corruption, wurde aber auch verfilmt 1998 unter gleichnamigem Namen. Habe ich nur eben gelesen, dass da Ian McKellen mitspielt.
Sagt mir nichts.
Habe ich auch noch nie gehört. Also Ian McKellen schon, Apt Pupil nicht. Drittens The Body, Fall from Innocence. Ihr merkt schon, wie das mit den Jahreszeiten weitergeht. Ich glaube, das ist vor allem ein Wortspiel, weil das ist ja eigentlich ein Sommerfilm. Und Fall from Innocence ist dann ja eigentlich auch Wortspiel zu Herbst. Aber es ist vielleicht Spätsommer. Und den letzten kenne ich nicht. The Breaking Method, Untertitel A Winter's Tale. The Breaking Method to be announced. Also scheint auch ein Film drüber gemacht zu werden im Moment. Und damit wäre dann jede dieser Geschichten auch verfilmt aus diesem Buch. Mhm. Stephen King bezeichnet diesen Film übrigens als den beste seiner Umsetzungen, also Adaption, bringt für ihn am besten die Geschichte eines seiner Bücher rüber. Am Detail oder als werkgetreuesten, sagt man, glaube ich.
Okay. Aber ich kenne ja die Vorlage nicht.
Aber wird dann wohl so ähnlich sein wie der Film.
Mhm. Ja.
Unterschied ist zum Beispiel, dass, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Castle Rock seltsamerweise in Oregon liegt. Weil bei Stephen King liegt das ja normalerweise in Maine. Ich habe nicht rausgefunden, warum das so ist. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass man das auch dort gedreht hat und vielleicht auch dann einfach dahin verschoben hat.
Ja.
Das waren so meine Infos über Stephen King. Habt ihr weitere?
Nein, keine, die hier mit zu tun haben.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Produktion oder Cast. Da kann man, glaube ich, als erstes mal über Rob Reiner sprechen. Der ist nämlich für die Regie verantwortlich. Und das war sein zweiter Film.
Oh.
Kennt ihr den?
Rob Reiner?
Ja.
Oder seinen zweiten Film? Ja. Okay.
Seinen zweiten Film auch.
ja, der sagt mir schon was. Also, weiß gar nicht, ob ich so viel gesehen habe. Also, wovon mir auch mein ganzes Leben lang ganz viele Leute erzählt haben, dass man den unbedingt sehen muss, wie es auch mit Stand By Me der Fall ist. Was ich erst jetzt gemacht habe, war The Princess Bride.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Mhm.
Ist das auch von Rob Reiner oder spielt er da?
Das ist auch von Rob Reiner, ja. Und was ich auch nie gesehen habe und auch so ein Klassiker ist Harry und Sally.
Ja, den habe ich schon mal gesehen.
Mhm. Und
Mac Ryan und Billy Crystal.
Genau. Ja. Und Misery.
Ist das nicht auch Stephen King?
Das ist auch Stephen King.
Genau.
Ja, habe ich auch nie gesehen.
Und also ich habe ihn gesehen, aber also den nicht, aber Eine Frage der Ehre.
Richtig, ist auch von ihm.
Eine Frage der Ehre, ja, okay. Mhm. Den habe ich gesehen.
Sie wollen doch, dass ich an dieser Mauer stehe.
Das ist doch der, Sie können die Wahrheit gar nicht sagen.
Genau. Ja, genau, das ist der. Richtig, Jack Nicholson.
Und Kiefer Sutherland.
Mhm. Hey, wir sind doch gerade bei Rob Reiner. Achso, der spielt da auch mit.
Ja, genau.
Okay.
Weil der spielt ja auch in Stand By Me mit.
Richtig. Aber bleiben wir erst nochmal bei Rob Reiner. Man kennt ihn natürlich auch, weil sein Vater ja ganz bekannt ist, Carl Reiner. Ich glaube, der ist vor ein paar Jahren gerade erst gestorben. Der hat doch zum Beispiel in den Ocean 11 Filmen noch mitgespielt.
Ja.
In den neuen. Als der Alte.
Der Alte.
Ich weiß nicht, wie er hieß. Aber ich glaube, sogar in mehreren hat er noch mitgespielt.
Ja.
Auf jeden Fall im ersten.
Ja, ich glaube, der war in allen dabei.
Na, das ist auch so ein bekanntes Komödiengesicht.
Mhm.
Und Rob Reiner hat aber auch Schauspielkarriere gemacht. Karriere weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass der länger Schauspieler war als Regisseur erstmal. Hat unter anderem bei Wolf of Wall Street mitgespielt und auch bei EdTV.
Huh.
Und einige und viele Serien. Achso, sein erster Film, den kenne ich auch nicht, aber ich kenne eine berühmte Szene daraus, heißt This is Spinal Tap.
Und also ich muss sagen, Rob Reiner, kaum Filme gesehen von ihm, aber ich habe von vielen Filmen gehört.
Ja. Also ja. Kennst du den? Oder kennst du auch die eine
gesehen habe ich Spinal Tap auch nie, aber ja. Das ist auch ein Film, über den irgendwie viel geredet wird.
Ja, also eine Mockumentary über eine fiktive Rockband.
Ja, und Turn It to 11.
Genau, das ist die Szene, die jeder kennt. This goes to 11. Because if you are on 10 and need an extra kick, then you can go to 11. Zeigt er auf dem Verstärker. Ja, ist auch von ihm, genau. Und er hat auch später wegen der Popularität dieses Films, hier hat er später eine Filmproduktionsgesellschaft gegründet, die Castle Rock Entertainment hieß. Mhm. Also aber, glaube ich, irgendwann wieder verkauft, gar nicht so viel später. Vielleicht an Stephen King, nein. Ja, das war Rob Reiner.
Ja, scheint ein guter Tipp zu sein.
Vielleicht sollte man noch was über die Autoren sagen. Screenplay by Bruce A. Evans und Reynold Gideon. Ich kenne sie ehrlich gesagt beide nicht, aber das ist ja oft bei Autoren so. Übrigens ist gerade wieder Autorenstreik, habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Das heißt, dieses Jahr wieder nichts angucken.
Auch nicht Sachen, die es schon gibt?
Doch, das geht. Ah. Aber nicht von 2007 bis 2009. War auch Autorenstreik. Oder so.
Ja. Das war doch ja während Lost, oder?
Zum Beispiel, genau. Hm. Oder während Quantum Trost. Mhm. Die Geschichte ist ja auch einfach gelost.
Ja, ich kenne die beiden Herren nicht.
Nein, tatsächlich nicht.
Ja, wie viele Drehbuchautoren kenne ich auch schon, die nicht auch Regisseure sind?
Ja, aber genau. Also was man aber sagen kann, ist, dass das Drehbuch, dass es Oscar nominiert war als beste Filmadaption. Also war nicht nur Stephen King der Meinung, dass das sein Buch gut trifft offensichtlich, hat aber auch nicht gewonnen. Aber na gut. Dann kommen wir zum Cast.
Yay.
Da kenne ich wieder mehr.
Ja, tatsächlich.
Sir, I know this may finish me as an acting ensign, but
shut up, Wesley!
Und ich muss sagen, gerade den, also wie krass man den erkennt, auch schon als kleines Kind.
Oh, der war ja nicht so viel jünger.
Naja.
84 und 87. Ja klar, das macht in dem Alter natürlich schon was aus.
Ah ja, macht schon was aus.
Aber es ist ja tatsächlich, also vielleicht hast du jetzt aber auch Star Trek Next Generation falsch eingeordnet, weil das bei uns ja erst ein paar Jahre später lief. Aber das ist ja 87 da schon gestartet in den USA. Ja. Bei uns kam das ja 92 oder so.
Also weil, ja, Dings hier, River Phoenix ist mir jetzt eh nicht so präsent, das Gesicht. Aber
aus Indie 3 halt.
Ja.
Ja. Aber da dachte ich mir, ja, okay, den kenne ich gut, weil hier den Jerry O'Connell zum Beispiel, den habe ich nicht so gut erkannt wie Will Wheaton.
Echt nicht?
Erst dann, als ich's wusste, dann habe ich es gesehen. Aber vorher war es nicht so, dass ich den angeguckt habe und direkt wusste, wer das ist.
Breite Grinsen, das kann ich verraten bei mir.
Ich kenne Jerry O'Connell ehrlich gesagt gar nicht.
Wo war das, Mann? Sliders, ja.
Habe ich vermutlich nicht Sliders gesehen. Nee, das ist eine Serie. Mann.
Aber da spielt doch Gimli mit.
Ja.
Ach, das ist die Serie, wo Gimli mitspielt, wo die immer durch die Zeit reisen.
Ja, richtig.
Also es sind so alternative Realitäten.
Ja, also dann habe ich da schon mal ein paar Folgen von gesehen, aber wusste nicht, dass er das ist, der da mitspielt. Okay.
Ja.
Also auch eine Serie, ich glaube Anfang der 2000er oder Ende der 90er.
Ja, muss.
Wahrscheinlich 90er. Und bei uns kam es wieder später. Genau, jetzt sind wir schon wieder gesprungen. Erstmal Will Wheaton spielt Gordon LaChance oder so. Gordon, genannt Gordy, genau. Und, als Alten, den gibt's auch als alte Person, die die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Mhm. Und das ist Richard Dreyfuss, den man aus Der Weiße Hai kennt. Also ich kenne den, glaube ich, nur aus Der Weiße Hai.
Also da musste ich dann auch nachgucken. Das habe ich auch nicht erkannt auf den ersten Blick.
Aber nochmal zurück zu Will Wheaton. Wir haben es schon durch Toneinspieler verraten und drüber gesprochen. Natürlich als Wesley Crusher in Star Trek bekannt. Heute eigentlich kein Schauspieler mehr, sondern eher Autor. Wie die Figur, die er spielt. Genau wie River Phoenix, heute tot. Und Corey Feldman, lange Zeit drogenabhängig. Also das hat er ja auch erzählt. Der alte, also passt irgendwie alles so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, Teddy Duchamp, das ist Corey Feldman, keine Ahnung. Ja. Der weiß ich auch nicht, wo der sonst noch so mitspielt.
Die Goonies, Alter.
Ja, hab ich auch nie gesehen.
Und Gremlins.
Gremlins habe ich gesehen.
Ja, da hat er mitgespielt.
Wusste ich gar nicht. Okay. Aber nochmal zurück zu Will Wheaton.
Oh, hier steht, er hat Freitag der 13. mitgespielt.
Okay.
Das wusste ich auch nicht. Freitag der 13., The Final Chapter von 1984.
Ist das der erste? Nee.
Aber es ist The Final Chapter. Final Chapter. Das ist der erste, ja. Ja, keine Ahnung, ich guck gerade. Hier, ja. 84, The Final Chapter, bla bla bla.
Daraus
bla,
fängt
bla,
ja auch mit Episode 4 an.
Ah, The Fourth Installment ist der vierte Film.
Ah, vor Episode 4. Also kann das ja der erste sein. Okay.
Oh, er hat Tommy Jarvis gespielt. Halt.
Ich hab nie Freitag der 13. irgendwann gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber haben wir doch letztens auch drüber gesprochen, weil doch da Jamie Lee Curtis bekannt geworden ist durch.
Richtig.
Ja, genau. Da haben wir doch letztens auch von gesprochen. Okay. Will Wheaton, Hauptdarsteller, eigentlich der Hauptdarsteller von den, also es sind vier Kinder, über die wir jetzt reden, alle so 12, wahrscheinlich sogar alle 12, weil die ja in die gleiche Klasse gehen. Und Will Wheaton ist von daher ein bisschen herausgehoben, finde ich, weil das eben der ist, aus dessen Perspektive in späteren Jahren dann die Geschichte erzählt wird.
Ja, weil er der Erzähler ist.
Ja, genau. Der Autor. River Phoenix, Chris Chambers. River Phoenix kenne ich halt hauptsächlich auch aus Indie 3. Mhm. Da sieht er schon anders aus, weil er auch lange Haare hat und so.
Mhm. Ich musste auch ein paar Mal hingucken, bis ich das Gesicht dann tatsächlich so richtig wiedererkannt habe in dem Jungen.
Mhm. Genau, über den haben wir ja auch schon mal in Indie 3 gesprochen, als wir über Indie 3 gesprochen haben. Bruder von Joaquin Phoenix, das wusste ich, glaube ich, bis dahin gar nicht.
Ja, also sehr jung gestorben.
Genau.
20, glaube ich. Ne?
Hollywood-Drogentod.
Ja.
Guter Kumpel, glaube ich, auch von Keanu Reeves gewesen. Die haben sich gleichzeitig das Zeug eingeschmissen, aber Keanu Reeves hat es überlebt.
Ja, das scheint ausgelernt.
Corey Feldman heißt Teddy Duchamp. Und ja, wir haben eben schon über ihn gesprochen. Der hat auch irgendwie so ein bewegtes Hollywood-Leben. Der hat nämlich auch irgendwie lange Drogenprobleme und Alkoholprobleme gehabt. Und hat auch vor kurzem, vor ein paar Jahren, irgendwie ein Buch geschrieben, dass er sexuell missbraucht wurde als Kind in Hollywood. Es gibt allerdings auch irgendwie Widersprüche von, ich weiß nicht, ich glaube nicht von seiner Mutter, aber von der Mutter des Freundes, dass nicht alles so stimmt, was der da erzählt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der ja jetzt auch wieder irgendwie noch da. Also ich kenne jetzt nichts Neueres von ihm, aber er ist zumindest im Geschäft.
Mhm.
Kennt ihr irgendwas Neueres von dem?
Der hat den ersten Offizier in Star Trek Lower Decks gesprochen. Das war Jerry O'Connell. Aber Corey Feldman hat, meine ich, auch Sprachrollen gehabt.
Ich habe auch was von Lower Decks gelesen.
Aber ich glaube, das war Jerry O'Connell. Der spricht den Commander, was auch immer, diesen glattgeleckten ersten Offizier.
Okay.
Feldman, puh, nö.
Ja, ist ja auch gerade nichts Neues, was ich irgendwie kennen würde.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er in dieser Turtles-Realverfilmung wohl den Donatello gesprochen hat. Das habe ich irgendwann mal gelesen.
Das habe ich hier in der Recherche auch gelesen, dass der irgendwo in Ninja Turtles-Film mitgespielt hat.
Ja, in diesen Realverfilmungen aus den 90ern, in 3.
Mit den Puppen.
Genau.
Ja. Ah, Loaded Weapon 1 hat er mitgespielt. Loaded Weapon ist auch ein toller Film.
Hm. Ja.
Sprüht voller Slapstick-Gags. Das waren die vier Kinder, um die es hier eigentlich geht. Vielleicht muss man die noch mal gerade so ein bisschen charakterisieren. Will Wheaton als Gordy ist so der schüchterne, zurückhaltende.
Das, was man heutzutage Nerd nennen würde.
Ja, genau. Nerd, der Bücher schreibt oder Geschichten schreibt. Und eben irgendwie ist das, die haben alle so, erfüllen alle so Klischees, würde ich sagen.
Ja, schon ein bisschen.
Deine Beschreibung vorhin von Es ohne den Clown ist schon ziemlich gut eigentlich. Weil das sind ja schon so Stephen King Kindercharaktere
ja.
Einfach.
Ja.
Also schon sehr, einfach so bestimmte, so bestimmte
Tropen?
Tropen, ja, genau. Die einfach dann für so einen bestimmten Aspekt stehen, der in der Geschichte vertreten sein muss.
Hm.
Ja.
Genau, er ist der Zurückhaltende, aber gleichzeitig auch so ein Überlegte eben.
Mhm.
Dann River Phoenix ist eigentlich so, nach außen hin wird er so als der Bad Boy für die Erwachsenen gezeichnet. Da geht es ja dann auch immer so drum, dass er irgendwelche Schulmilchgeld geklaut hat, haben soll oder hat. Er ist aber eigentlich auch so der, so die Vaterfigur fast für die anderen.
Für die Gruppe,
ja. Ja, weil er so auch so, ja, reifer ist irgendwie für sein Alter.
Ja, der halt irgendwie schwierige Familien haben die ja irgendwie alle.
Mhm.
Aber er soll, glaube ich, derjenige sein, der schon so am meisten erwachsen werden musste.
Genau, der aber gleichzeitig auch irgendwie keine Chance für die Zukunft sieht, weil er eben aus so einer Unterschichtenfamilie kommt, wie genau, er selbst sagt.
Genau, er ist nicht so schlau wie Gordy, sondern er ist halt, ja.
Ja, aber selbst wenn er so schlau ist, dann hat er einfach keine Chance, weil er diesen Namen trägt und mit diesem Namen wird er halt niemals in dieser Stadt zu irgendwas kommen.
Ja, genau.
Ja, und weil er nicht so schlau ist wie Gordy, wird er aber dieses Kaff auch nie verlassen.
Ja, können. Das auch.
Ist er seine Zukunftsaussicht. Ich hänge halt in diesem Kaff hier fest.
Aber bei Will Wheaton hatte ich noch vergessen, der ist ja auch so charakterisiert, dass er einen älteren Bruder hat, der gestorben ist. Und die Familie war ja extrem stolz auf diesen älteren Bruder. Wurde der nicht gespielt von John Cusack?
1000 Sassa war. John Cusack, ja.
Genau.
Ja. Irgendwie charmant war und hübsch und erfolgreicher Sportler und,
genau.
Und halt alles, was sein Vater sich gewünscht hat. Und Gordy ist so die Weichei-Enttäuschung.
Genau.
Den Vater auch erkannt, den Schauspieler?
Ich kannte ihn, aber ich habe nicht nachgeschlagen, wer es ist.
Das ist Marshall Bell. Und den kennen wir, also wahrscheinlich aus Starship Troopers. Das ist General Owen, den sie da aus dem Eisschrank holen.
Ah. Okay.
General on deck!
In der Basis, die dann überrannt wird.
Ja, genau. Ja,
okay.
Whiskey Outpost.
Okay.
Und bei Total Recall mit Arnold Schwarzenegger hat er diesen
ja,
Resistance-Widerstandskämpfer-Boss gespielt, der diesen zweiten Körper quasi, ja. Diese Puppe am Bauch hatte.
Mhm.
Aha.
Hatten wir, als wir Starship Troopers gespielt haben, hast du das auch schon erwähnt, genau. nicht gespielt, sondern besprochen hatten. Ja. So, Corey Feldman, also Teddy Duchamp, ist der irgendwie von seinem Vater misshandelt wird, der Kriegstrauma offensichtlich hat.
Er hat doch den Strand an der Normandie gestürmt.
Genau. Also Teddy verteidigt den auch immer, aber er hat ihn offensichtlich mal auf eine heiße Herdplatte gedrückt. Deswegen ist auch sein Ohr irgendwie verbrannt und verschmort. Und er hat da halt selbst ja so ein Aggressionen und ja, schwierig alles. Genau. Das ist der. Und Vern Tessio ist dann eher noch der Normalste, oder? Der hat jetzt irgendwie keine keinen besonders schlimmen Background.
Außer, er sagt ja selbst, er ist halt der Fette, der immer für die Mobbing-Witze herhalten
stimmt,
muss. Sagt ja. Er an einer Stelle selbst.
Ja.
Ja, und eigentlich auch der vernünftigste.
So. Ja, schon.
Ja. Also wenn, ich glaube, die Geschichte wäre nicht so dramatisch verlaufen, wenn die öfter getan hätten, was er sagt.
Ja, aber auch schon so ein bisschen der Trottel-Sidekick. Schon auch.
Ja, aber er hatte ja irgendwie trotzdem auch immer wieder recht, ne?
Ja, ja.
Er hat zwar so doof gespielt und man hat immer über ihn so ein bisschen gelacht, aber am Ende hat er ja trotzdem recht gehabt.
Na schon, die anderen haben ihn halt ausgedacht, weil sie, was das angeht, halt dumme 12-jährige Jungs sind. Die anderen drei tun sich viel, viel schwerer als Vern damit, einfach mal zuzugeben, wenn sie vor irgendwas Angst haben oder ihnen irgendwas zu viel ist, sondern da in den Momenten, wo er sagt, sollten wir nicht einfach, weiß ich nicht, per Anhalter fahren,
ja.
dann lachen sie ihn ja alle aus, obwohl es eigentlich eine ziemlich gute Idee ist.
Ja. Und er hat einen Kamm mitgebracht.
Der hat einen Kamm mitgebracht.
Der macht's aber nur den halben Weg. Das ist der erste Verlust, den wir erleiden in diesem Film. Den Kamm hat er ja mitgebracht, weil er will ja, dass sie gut aussehen, wenn sie vor die Presse treten.
Und warum
das so ist, das erfahren wir ja später.
Ja.
Also wir wissen schon, aber wir reden erst später.
Natürlich. Weil jetzt gibt's noch die Halbstarken.
Mm.
Also eigentlich hauptsächlich Kiefer Sutherland.
Auch ganz typisch Stephen King einfach. Es ist schon sehr, ja, halt ohne den Clown.
Genau, auch die gab's in S, genau.
Ja, stimmt, ja.
Und das ist ja wirklich so ein richtiges Arschloch, dieser John Ace Merrill heißt er.
Genauso wie die Kinder auch ein bisschen, finde ich einfach sehr, das ist halt so die Rolle, die es hier braucht. Und mehr Tiefe muss ich dem Charakter dann aber auch gar nicht geben.
Ja. Und Kiefer Sutherland sieht schon eher sehr aus wie Donald Sutherland. Vielleicht sind die verwandt.
Meinst du?
Recherchier das dran mal.
Bis zum nächsten Mal weißt du.
Okay, Hausaufgabe. Ja, der ist ja dann auch durch vieles bekannt, unter anderem wohl durch 24, was ich auch nie gesehen habe.
Das habe ich
tatsächlich gesehen. Das habe ich geguckt damals.
Aber
gut.
Aber der hat doch auch zum Beispiel, hier hat er nicht bei dieser Drei Musketiere-Verfilmung, die es so in den 90er Jahren, hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ja, genau.
Habe ich auch gesehen.
Im Kino. Die habe ich auch gesehen.
War das die mit Antonio Banderas?
Ja, ich meine schon. Ja,
dann habe ich sie auch gesehen.
Und hier Tim Curry, wo wir wieder die Brücke zu S schlagen können.
Oh, alles gibt's in mir.
Ja, doch, die Musketiere. Mhm. Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell. Hat der mit Jerry O'Connell zu tun? Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja.
Ja, also auch bekannt. Und Casey Zemesko ist dann vielleicht noch der andere Halbstarke, den man deswegen erwähnen kann, weil es der Bruder von Vern ist. Aber den Namen kenne ich. Tut mir leid. Der spielt aber immer noch Schauspiel. Oh, er hat in Red Dead Redemption 2 mitgespielt. Ich habe übrigens eben gelesen, auch dass Will Wheaton bei GTA 5 Voice Casting gemacht hat für The Crowd.
Ah, ja. Er erinnert sich nicht an diese Person.
Ja, das waren die wichtigen eigentlich. Und auch die meisten, die da vorkommen. Noch so ein paar Erwachsene tauchen ab und zu mal auf, aber ganz selten.
Naja, wichtig sind die vier Jungs.
Das Ganze spielt 1959. Wenn ich das richtig gelesen habe, im Buch war es eigentlich 1960. Hier wurde es auf 1959 vorverlegt.
Ganz schön. Und dann lobt Stephen King den Film so für werketreue Umsetzung. Ich weiß ja nicht.
Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das irgendwie, also Stephen King soll auch mal irgendwie erwähnt haben, dass es autobiografisch ist zum Teil. Aber das würde ja nicht passen, weil Stephen King 1947 geboren ist. Vielleicht hat der Film das deswegen vor einem Jahr vorgelegt, um damit zu spielen. Aber ich glaube, der Film war ja auch deswegen so ein Erfolg, weil das so ein typische Kindheitsding ist in ländlichen Gegenden. So bevor das böse Leben losgeht, so der letzte Sommer ohne Sorgen, so ungefähr, was man hier so ein bisschen, also Coming of Age im Prinzip. Und gerade durch diese Tropen weiß ich halt auch nicht, ob das wirklich irgendwie autobiografisch war. Stephen King soll das mal in einem Interview gesagt haben, dass da irgendwie autobiografische Sachen drin sind. Kann ja auch sein. Er wurde übrigens auch als Plagiat verklagt. Das spricht dann eher dagegen für dieses Buch. Hat aber, glaube ich, war dann sogar vor Gericht und hat gewonnen oder so. Und seitdem liest er keine, das war nämlich auch noch irgendwie ein Freund von ihm, der ihn verklagt hatte, seitdem liest er keine Geschichten mehr, die ihm irgendwelche Freunde schicken als Review, weil er sagt, hat keinen Bock mehr irgendwie in Zukunft verklagt zu werden.
Verständlich.
Ja. Ja, dann, ich glaube, bleibt nur noch über den Film zu sprechen.
Ja.
Es geht los in der heutigen Zeit, sprich in der Zeit des Zuschauers, wann auch immer das ist. Muss ja dann wahrscheinlich in den 80ern sein, weil der Film ja 59 spielt. Und man sieht den alten Gordon, also Will Wheaton, hier jetzt Richard Dreyfuss, im Auto sitzen, der einen Zeitungsausschnitt liest, dass ein bestimmter Chris Chambers, der Anwalt war, umgebracht wurde. Also gestorben ist. Getötet wurde.
Alles auf einmal.
Und das ist sozusagen der Einstieg in den Film. Wir erfahren jetzt aber erstmal noch gar nicht, wer das ist. Man sieht jetzt aber durch den Umschnitt schon, dass das sozusagen dann jetzt durch Will Wheaton in der Vergangenheit verkörpert wird. Ja. Und zwar in Castle Rock, einem kleinen Nest in Oregon. Ja, da sind die Kinder, haben da so ein Baumhaus und hacken da irgendwelche Sachen aus.
Und rauchen sich einen ab.
Stimmt, der River Phoenix hat auch noch immer schön die Kippenschachtel oben im Hemd, wie die GIs. Mit 12, aber das war eben so auf dem Dorf.
Ja, die wurden ja auch nicht alt damals, die mussten ja so früher anfangen.
Ja.
Ja, da werden die Charaktere dann, finde ich, schon relativ, also eigentlich geht das ist ja das Schöne an Filmen, die ein bisschen älter sind, so die machen nicht erstmal eine Stunde Geplänkel, weil der Film geht 90 Minuten. So, und das heißt, man muss in den ersten 10 Minuten muss man jeden vorstellen, einführen, und dann geht's zack los mit der Geschichte. Und ich finde hier in diesen 3 Minuten da im Baumhaus, da kennt man die Jungs dann schon so ein bisschen. Also so das wesentliche Merkmal von jedem Jungen.
Ja, genau.
Also hier, der eine ist der Intellektuelle, und das andere ist der Draufgänger, und der andere ist der Verrückte, und der Idiot, über den sie alle lustig machen, der
den Klopfcode vergessen hat.
Das geheime Klopfzeichen vergessen.
Ja, genau. Also das, wo wir in 10 Minuten drüber geredet haben, erfährt man hier in 3 Minuten.
Ja.
Ja. Und der kommt dann noch, dieser Warren, kommt dann auch schon gleich mit der Story um die Ecke. Das ist wohl, dass es wohl eine Leiche gibt irgendwo. Ein Junge, der ungefähr so alt ist wie sie, wurde nämlich mehrere Tage oder so schon nicht mehr gesehen. Und der war irgendwie Bären pflücken oder sowas.
Weiß ich, man hört das ja auch immer irgendwie im Radio und so.
Ja. Und man glaubt, dass er tot sei.
Genau. Und er erzählt ihm, dass er seinen großen Bruder irgendwie belauscht hat, oder? War das nicht so?
Ja, und zwar, weil er unter dem Haus saß, was ja oft in USA einfach so ein Nichts ist, weil die einen Keller haben, aber unten so wegen Dämmung eben noch ein bisschen was zum Boden, Luft zum Boden. Und da hat er nämlich seine Pennies vergraben, Anfang der Sommerferien, und seine Mutter hat aber die Schatzkarte weggeworfen. Jetzt hat er über alle paar Zentimeter Löcher gebuddelt.
Das sieht auch wie so ein Minen.
Ja. Und genau, da erfährt er, dass eben die Halbstarken sich da unterhalten, dass die den auch suchen wollen. Oder haben die den schon gefunden? Nee, die wollen den auch suchen.
Nein, die haben ihn gefunden.
Ah, die haben den gefunden.
Die haben ihn doch, sie haben doch dieses Auto geklaut.
Ah ja.
Und währenddessen, ich weiß nicht, ob sie beim Rumfahren oder beim Klauen, haben sie die Leiche gefunden. Jetzt wissen sie nicht, ob sie das melden sollen, weil ja die dann gefragt werden, und warum seid ihr mit diesem Auto genau dort gewesen?
Ja, genau.
Und deswegen können sie halt nicht zur Polizei gehen.
Ja, deswegen sagt ja auch der andere dann, wir können es ja anonym melden.
Ja, und der so, aber das können die zurückverfolgen, das habe ich im Fernsehen gesehen.
Ja. Deswegen macht man das ja auch von einer Telefonzelle.
Trottel.
Ja, also echt. Oder vom Wegwerf-Handy.
Wegwerf-Handy, 1909.
Ja, und dann geht's auch eigentlich schon los. Die sprechen sich nämlich denn jetzt ab, dass sie sich treffen wollen mit Ausrüstung, um loszuziehen und diese Leiche zu finden. Was sie dann noch tun. Teddy bringt noch eine Knarre mit, die sie dann versehentlich, nee, nicht Teddy, Chris, also River Phoenix. Chris bringt eine Knarre mit, die dann versehentlich Will Wheaton, also Gordon, auch direkt abfeuert. Weil
abfeuern tut er sie schon absichtlich.
Ja, ja, aber
gesagt, sie ist nicht geladen.
Ja.
Der schießt genau diesen Mülleimer oder was.
Ja. Dann gibt's auch noch mal so einen kurzen Zwischenfall da mit den Halbstarken.
Genau, weil die lernt man dann auch kennen.
Ja, stimmt. Genau. Also unter anderem besonders Kiefer Sutherland.
Ja.
Ja.
Ja, und dann
geht's los.
Dann geht's los.
Und sie folgen eigentlich.
Echt, frage ich, also so, aber so Leute gibt's doch nicht wirklich.
Ach, ich finde, das sind so die Tüte, also nicht. Das ist so also, die typische ältere Dorfjugend.
Aber so?
Mir auch. Ja, gut. Also so, dass Leute mit dem Auto fahren, damit ein LKW mit Holz in den Graben fährt, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Also das war schon hart, ja.
Ja. Ja,
aber bei uns hat jetzt auch niemandem irgendwie, weiß nicht, 10-jährigen Jungs gedroht, die Zigarette im Gesicht auszudrücken, weil die irgendwas gesagt haben.
Was, ja, gut, sprich da, was du jetzt für dich selbst.
In den 50ern bestimmt.
Naja, egal. Und dann geht's nämlich los mit so einer ikonischen Szene, die ich schon kannte, obwohl ich den Film ja nie gesehen habe. Nämlich, wenn diese vier Jungs sich mit ihren Schlafsäcken und so weiter aufmachen über diese Eisenbahnbrücke.
Ja.
Ja, und das ist irgendwie, finde ich, so ein ganz ikonisches Bild, was auch gefühlt irgendwie alle zwei Jahre in dem Film oder irgendeiner Serie wieder referenziert wird. In Stranger Things habe ich zuletzt sowas gesehen. Also das gibt's gefühlt immer wieder. Wahrscheinlich, weil auch halt jetzt die ganzen Kinder, die den Film in den 80ern gesehen haben, die sind ja jetzt alle erwachsen und machen selber Filme.
Kann schon sein, ja. Also ja. Auch genau das mit Stranger Things habe ich auch gelesen und auch, dass dieses Reh, was da später mal kurz auf der Eisenbahnschiene auftaucht, das taucht wohl auch in Stranger Things genauso auf. Aber insgesamt gibt's eine extra Seite, Standby Me Connections bei IMDb, und da sind hunderte von Referenzen auf den Film drin.
Ja.
Meinst du jetzt eigentlich schon die Brücke, wo dann der Zug kommt, oder einfach nur, wo sie losgehen über diese?
Einfach das, ja. Wo sie losgehen.
Okay. Ja. Genau, also.
Diese rote Eisenbahnbrücke.
Ja. Und da macht doch irgendwie hier dann danach Corey Feldman, also Teddy, schon so eine Mutprobe und will dem Zug nicht ausweichen, bleibt auf den Schienen stehen, bis ihn dann Chris runterschiebt.
Und genau, was so eine Szene ist, wo gezeigt wird, dass er am Ende ja doch so diese Vater,
ja, ja, genau,
glaube ich, vorhin genannt hast, der da dann schon, der sich verantwortlich fühlt, dass der Junge da jetzt keinen Unsinn macht.
Ja, und gleichzeitig der andere so ein bisschen crazy Dude ist. So unzurechenbar. Nee, unberechenbar so. Nicht unberechenbar so. Und dann fällt ihnen auf, dass sie ja gar keine Verpflegung mitgenommen haben, außer.
Ja, das finde ich aber total realistisch. wenn 4-12-Jährige losgehen und normalerweise kümmert sich halt immer Mama ums Essen.
Ja.
Und dann fällt ihnen irgendwann auf, ja, ich darf gar nicht so laut lästern. Ich habe bis heute nicht gelernt, wenn ich längere Zugreisen mache, mir wenigstens eine Flasche Wasser mit.
Aber du hast ja wenigstens Geld dabei, um dir eine zu kaufen.
Ja, aber man kann sich halt auf das Bordrestaurant nicht verlassen.
Das ist wahr.
Das stimmt. Ja, aber sie haben ja auch Geld dabei, um was zu kaufen. Nämlich 1,96 Dollar oder so. Das offensichtlich
auch ungleich verteilt, aber ja.
Was gar nicht so wenig Geld ist.
Wahrscheinlich.
Ich glaube auch, das war relativ viel.
Ja, sie kriegen ja auch relativ viel dafür.
Ja, das war.
Und hier Vern hat 7 Penny, glaube ich, Pence.
Ja, er hat die Dose noch nicht gefunden.
Ist noch verbunden.
Genau. Ja, und dann klettern sie da über so einen Zaun von einem Schrottplatz. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt überhaupt zu diesem Schrottplatz gehen, weil sie sind doch dann nachher eigentlich in dem Laden.
Ich glaube, das ging, also warum sie jetzt, weil das halt ein Platz ist, den sie kennen.
Hm.
Und weil sie da halt irgendwie eine Pause machen.
Ja.
Aus Filmsicht. Weil man halt nochmal irgendwie die, weil man halt ein bisschen da ein bisschen die einfach die Freundschaft von den Jungs noch so ein bisschen zeigen kann. Also weil man muss ja schon so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie diese Gruppe so als warum sind die eigentlich zusammen unterwegs? So.
Ja, stimmt. Und es wird ja dann auch nochmal durch den Schrottplatzbesitzer dann so der eine charakterisiert. Weil dann wird es ja nochmal erklärt, dass sein Vater irgendwie, dass er den Vater kennt, der ja irgendwie durchgedreht ist, weil er im Krieg war. Und das kommt ja dann nochmal. Was ich da sehr schön finde, wenn sie vorher von diesem bissigen Hund reden, der den Schrottplatz bewacht. Und dann kommt da dieser
der so gefährlich ist, der auch immer das Kommando kriegt, beiß ihm in die Eier.
Genau. Und der dann aber so ein was ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Hund ist. Auf jeden Fall sieht das nicht aus wie so ein bissiger Hund, sondern ist eher so ein...
Der legt sich dann ja auf den Boden.
Und ja, man redet mit dem Schwanz. Ja, da wird ja nicht nur der eine charakterisiert. Der Shopbesitzer redet ja dann auch noch mal über den Bruder vom Gordon so ganz toll und stellt den, dass man noch mal sieht, dass Gordon überall bekannt und beliebt war.
Mhm.
Genau, ist alles so ein bisschen Charakterisierung der Kinder. Und dann geht's weiter. Nachdem sie vom Schrottplatz geflüchtet sind.
Geflüchtet.
Ich glaube, dann kommt schon die lange Brücke.
Ja, dann kommt die Brücke mit dem Zug, wo sie dann alle rennen müssen.
Genau, weil sie ist wirklich eine lange Brücke über einen Fluss. Und sie wissen halt nicht, ob und wann der Zug kommt. Das ist offensichtlich so ein Industriezug, weil der kommt, hat er nur so 2-3 Wagen, da sind hinten so Baukränen oder sowas drauf. Also es ist wirklich, man braucht wahrscheinlich 5 Minuten über diese Brücke. Deswegen haben die Angst, da erstmal drüber zu gehen. Aber auch da sagt ja dann, glaube ich, Vern, ob sie nicht irgendwie die Brücke weiter südlich, also so ähnlich wie Bockenberger Fähre und wie weit ist die Brücke bei den Hobbits. Die ist 5 Meilen in die eine Richtung, dann müssen sie wieder 5 Meilen zurück und da schaffen sie ja, kommen sie ja gar nicht voran. Deswegen gehen bzw. kriechen sie jetzt über die Brücke. Und natürlich kommt der Zug. Aber sie schaffen es dann gerade so. Gordon und Vern müssen dann noch am Ende runterspringen, aber zum Glück nicht ins Wasser, sondern auf Steine.
Und dann machen sie ja, danach machen sie ja Rast, weil es halt Nacht.
Ja.
Und dann hört's ja doch Gordy diese komische Geschichte von diesem Wettessen da.
Ja. Also er ja der Geschichtenerzähler sozusagen. Das ist dann seine eine Geschichte.
Ja. Ja.
Und ich, diese Geschichte habe ich.
Warum kriegt die denn so viel Platz? Also die kriegt ja richtig viel Zeit und
ja, vor allem neue Schauspieler extra, viele neue Schauspieler. Tatsächlich, also sie wollten jetzt.
Ja, und das war, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so unaufwendig, diese riesen Kotzorgie dazu
inszenieren. Ja, und ich habe auch ein Déjà-vu gehabt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich bin mir sicher, ich hatte das schon mal gesehen. Andererseits bin ich mir aber sicher, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Also ich weiß nicht, vielleicht wird das auch irgendwo nochmal wiederverwendet oder so. Kennt ihr das irgendwo?
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Simpsons oder so vielleicht.
Das würde mich nicht wundern.
Ja, aber tatsächlich, das ist so ein bisschen völlig aus dem Restlichen rausgegriffen, was ja auch passt, wenn es eine Geschichte ist. Aber es ist wirklich aufwendig.
Es war auch eine lustige Geschichte jetzt. Ja. Ich bin für so Humor immer zu haben, aber ich meine, es ist halt auch eine Kindergeschichte.
Ja.
Ja, aber war schon überraschend
aufwendig.
Prominent.
Ja. Ja. Wurde übrigens auch alles dort vor Ort gedreht mit Pies aus der hiesigen Bäckerei. Ja. Aber da merkt man auch mal so wieder so ein bisschen, dass Vern nicht zuhört, sondern irgendwie es nicht so richtig rafft oder so. Der stellt dann immer so komische Fragen. Also der wird schon so ein bisschen als trottelig auch dargestellt, finde ich.
Ja, ein bisschen durchgeknallt. So, jetzt nicht doof, aber ein bisschen.
Bisschen schwer vom Begriff.
Langsam. Träge. Kopfträge.
Und da stellen sie dann ja auch Wachen auf.
Genau. Mhm.
Und Vern hat auch da die Pistole in der Hand und schleicht die ganze Zeit um den Baum rum.
Und hört er da was, dann hört er da was und dann muss er immer mit der Pistole dahin zielen.
Ja.
Ich habe doch damit gerechnet, dass er auf irgendwas schießt, auf eine Eule oder so.
Ja.
Und Teddy spielt die ganze Zeit Soldat.
Ja. Und ich glaube, da hat dann Will Wheaton, also Gordon, auch noch einen Albtraum und dann kommt das mit seinem Bruder nochmal. Beerdigung vom Bruder oder so.
Ja.
Und dann redet er ja auch mit Chris darüber und Chris sagt ja dann auch, also sagt ihm ja auch seine Ängste, dass er halt niemals aus dieser Stadt rauskommen wird.
Ja, genau.
Dass sein Familienname ja dafür sorgt, dass er ohnehin nichts erreichen kann, weil er ist halt ein Chambers und wer will mit denen was zu tun haben und so weiter.
Aber dann, nach diesen deepen Gesprächen, kommt der nächste Tag und das Reh steht auf der Schiene. Ja, das erblickt dann einfach Gordon. Ich glaube, der Erzähler, der alte Gordon, der erzählt ab und zu auch mal wieder weiter zwischendurch. Also man hat den nicht nur am Anfang gesehen, ab und zu erzählt er und dann sagt er halt, das habe ich den anderen nie erzählt oder sowas. Aber mehr hat das jetzt auch nicht da zu suchen. Übrigens bei Red Dead Redemption 2 sieht man ja auch immer das Reh im Wald, wenn man auf dem guten Pfad ist oder Wölfe, wenn man auf dem schlechten Pfad ist. Wusstet ihr das?
Nein.
Je nachdem, welche Entscheidungen man so in dem Spiel getroffen hat, siehst du dann in so Zwischensequenzen immer so ein Reh auf einer Lichtung stehen oder eben Wölfe.
Cool.
Mhm. Weil das Reh so für das göttliche Wesen steht. Ob das hier auch so ist, keine Ahnung. Ist halt ein Reh. Und dann läuft's weg.
Warum? Und dann geht's wieder.
Genau. Sie haben ja auch direkt neben der Schiene geschlafen.
Ja.
Also so oft kann der Zug nicht kommen.
Nee. Sie werden ja auch durch den Zug geweckt, glaube ich, dann später.
Kann sein. Ja, dann gehen sie immer weiter.
Bis sie dann zu diesem sehr seichten Wasser kommen.
Genau. Das sieht fast so ein bisschen sumpfig. Also es ist sumpfig, ja. sie verlassen dann die Schiene auch wieder gegen den Willen von Vern, der meint, sie sollten der Schiene doch vielleicht besser folgen. Was ja letztendlich auch eine gute Idee gewesen wäre, weil wie sich am Ende rausstellt, liegt ja die Leiche direkt neben der Schiene, weil er offensichtlich vom Zug erfasst worden ist oder so.
Genau.
Denn später sind sie dann wieder auf der Schiene. Aber sie wollen jetzt hier irgendwie abkürzen.
Sie finden ja dann dieses Moor, diesen Sumpf, wo sie dann erstmal vorsichtig davor stehen und ich glaube, Chris bricht dann so einen Ast ab und tastet dann so ein bisschen das Wasser, aber relativ nah am Ufer halt.
Ja.
Und es ist halt wirklich nur ein paar Zentimeter tief und sie gehen halt davon aus, dass sie da durchwaten können. Laufen dann alle so schön in einer Reihe in dieses Wasser, machen 3 Schritte und sind einfach alle weg. Weil es halt wohl sehr steil nach unten geht.
Ja.
Ja. Aber die denken sich ja erstmal nichts dabei, spielen noch ein bisschen rum, planschen ein bisschen. Bis sie dann auf dem Weg nach draußen bemerken, dass sie Gäste mitgenommen haben aus dem Wasser.
Leeches.
Ja.
Blutegel.
Blutige Egel.
und dann sehr fangen viele. Sie an,
die sich runterzureißen und runterzuziehen, was überraschend einfach geht tatsächlich. Bei denen zumindest. Im richtigen Leben würde ich das, glaube ich, nicht so machen.
Ja, James Bond hat das mit dem Feuerzeug gemacht.
Salz.
Nee, der hat Feuerzeug an den Blutegel gehalten und dann war der ab.
Das ist ja ekelig.
Es gibt doch diesen Bond-Film, wo er im Dschungel rumläuft, Roger Moore, Octopussy, wo er den Tiger trifft und sagt, du gehörst in den Tank. Und da hat er eben auch Blutegel. Aber Gordon hat einen am Sack.
Richtig. Und er klebt einfach einen am Sack.
und fällt danach in Ohnmacht. Nachdem er ihn abgezogen hat.
Und das ist auch der einzige, bei denen sie abziehen, wo danach die Hand total blutet.
Naja, er ist ja auch derjenige, der die Geschichte erzählt.
Ja,
ist
stimmt. Ja, dann entfacht sich so eine Diskussion, ob sie denn jetzt zurückgehen, weil er da hinten so apathisch sitzt, aber dann steht eben Gordon auf und sagt, wir gehen weiter. Dann gehen sie weiter. Und finden dann auch, glaube ich, direkt die Leiche.
Ja, tatsächlich. Also Vern findet sie.
Mhm.
Er schreit ihr dann plötzlich, ja, da ist der, ich sehe ihn, da ist der, da ist der. Zeigt dann noch so eine Stelle unterhalb der Schienen und ja.
Ja. Und werden sie dann, sie wollen, glaube ich, so eine Trage bauen, um den wegzuziehen oder wegzutragen. Und da gibt's dann auch noch mal so ein emotionales Gespräch zwischen Chris und Gordon, weil dann erfährt man letztendlich, dass Chris das Geld schon geklaut hat, dieses Milchgeld, von dem er immer beschuldigt wurde. Aber dass er es eigentlich zurückgegeben hat, irgendeiner Lehrerin, glaube ich. Und die ist dann sozusagen unterschlagen hat und ist dann an ihm hängen
geblieben. Hat sich einen Rock davon
gekauft. Genau. Und an ihm hängen geblieben ist. Und das halt nochmal so als Bild dafür, dass er in der Position, wie er ist, halt der hier immer der Dumme sein wird.
Ja.
Wird dann aber jäh unterbrochen von Kiefer Sutherland. Ja. Der schon mal die chinesische Wasserfolge auspackt. Nein, das Messer packt er aus.
Ja, er ist quasi mit dem Messer zu einer Schießerei gekommen, wie wir dann
feststellen. Habe ich mir da auch gedacht, ja. Genau, denn, ach so, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ab und zu gibt es immer noch mal so ein paar Szenen, so Umblenden zu denen. Und da gab es eben auch so eine fiese Szene, wo sie so ein Überholmanöver mit den beiden Autos machen.
Ja.
Und da so ein LKW entgegenkommt und er weicht nicht aus, sondern lässt den LKW dann mit Holz beladen in den Graben fahren. Da sieht man halt auch, dass das so voll der Psycho ist. Und es ist ja auch so, dass die anderen, die machen ja auch nur so mit. Die wollen ja oft auch gar nicht. Ja, zwischendurch sieht man ja auch nochmal, dass die da dieses Briefkasten-Baseball spielen.
Ja.
Dass sie da immer die Briefkasten, diese typischen amerikanischen Briefkästen abklopfen, die an den Straßen stehen, wenn sie im Auto vorbeifahren. Die anderen wollen ja oft gar nicht so richtig, aber er stichelt die halt immer an. Und ich finde, das hat, glaube ich, Gordon auch rausbekommen, weil du hast gesagt, der kommt mit dem Messer zu einer Schießerei, der Kiefer Sutherland. Da gibt es ja dann so eine Diskussion und dann hört man von hinten einen Schuss, weil Gordon hat die Waffe irgendwo rausgezogen und schießt in die Luft und stellt sich dem dann ja dann entgegen und sagt Kiefer Sutherland, wollt ihr uns alle erschießen, willst du uns alle erschießen? Dann sagt er nur dich, das reicht.
Und das fand ich war richtig großartig in dem Moment. Weil das war genau das, was er sagen musste, um den anderen quasi aus der Ruhe zu bringen.
Genau, weil das zeigt nämlich auch, dass eigentlich die anderen, wenn der Kopf weg ist, sind die anderen sozusagen, dann würden die sofort abhauen. Und das hat voll gewirkt, ja.
Ja.
Auch hier, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, wahrscheinlich sagt es Kiefer Sutherland, sagt er irgendwann, I rip off your head and shit in your neck. Das wurde in Full Metal Jacket wiederverwendet. Also auch aus diesem Film. Ja, aber letztendlich ziehen sie sich dann zurück, die Halbstarken. Und dann endet das eigentlich, das Ganze. Mit der Erkenntnis, dass sie jetzt aber auch nicht den Ruhm ernten wollen, die Kinder, sondern sich entschieden haben, die Leiche anonym zu melden.
Genau. Was ja dann auch passiert. Niemand bekommt den Ruhm sozusagen.
Genau.
Aber sie haben ja auch keinen Kamm mehr gehabt.
Ja. Und dann sieht man auch, dass sie viel schneller zurückkommen. Sagt er auch, ohne Übernachtung gehen sie dann wieder zurück. Oh, und dann verabschieden sie sich eigentlich nur noch. Und dann gibt es noch mal so ein Gespräch zwischen Gordon und Chris, wo es genau darum geht, dass Gordon Chris schon Mut macht, dass er schon glaubt, dass er es schafft, aus der Stadt rauszukommen.
Ja.
Und dann sehen sich so, verabschieden sich und sagen, wir sehen uns dann alle in der Junior High School. Also irgendwie, wie, ich weiß gar nicht, wie das sich in Deutsch nennt, also so siebte Klasse
ja,
oder so.
Ja, die weiterführende Schule dann, ja.
Ja, genau.
Ja. Mittelstufe oder so heißt das in Deutschland. Und ich glaube, das war's. Dann sieht man nochmal den Alten, der das nämlich gerade diese Geschichte eintippt in seinen Computer.
Mhm. Genau, es halt so für jeden von den Charakteren noch so einen kurzen Epilog irgendwie gibt.
Ja, und dann sieht man nochmal, dass hauptsächlich ja genau, es gibt einen kurzen Epilog und zwar, ich glaube hier Teddy, der wurde später irgendwie straffällig oder so ja, und hat sich
hatte
so...
Hatte irgendwelche Drogenprobleme.
Ja, genau. Was mit Vern war, weiß ich gar
Kann
nicht.
Kann ich mich jetzt tatsächlich gar nicht dran erinnern.
Ja, und...
Unangenehm.
Wenn man es jetzt bis jetzt noch nicht wusste, Chris ist genau dieser Anwalt vom Anfang, der eben dann in diesem Barfight...
Ja, weil er dann mit Gordy zusammen mitgeht und Gordy ihn ein bisschen unterstützt.
In der Schule, meinst du?
In der Schule,
ja. Ja, ja, genau. Ja, ja,
aber
genau.
Nicht beim Sterben.
Nicht beim Barfight, genau. Aber er dann irgendwie für irgendjemand anderen in der Bar eingestanden ist als...
Ach so, ja, genau, weil er halt wieder die Beschützerrolle
ja. Eingenommen hat, ja. Und dann sagt Gordon, also der Autor nochmal, dass er ihn wahrscheinlich schon 10 Jahre nicht mehr gesehen hat, aber das jetzt irgendwie zum Anlass genommen hat, diese Geschichte zu schreiben.
Ja. Ja, an dem Computer, an dem er dann... Den alten Gordy sitzen sieht, der die Geschichte tippt. Da merkt man gleich, dass man noch in den 80ern ist.
Ja, aber da habe ich auch wieder an Stephen King gedacht, weil Stephen King nämlich auch einer der ersten war, der mit dem Computer gearbeitet hat, aha, um Bücher zu schreiben. Oder zumindest der Bekannten. Ja. Der war immer modern und hat immer schon schnell den...
Ja, es ist doch auch viel, also wenn man irgendwas umschreiben will,
das ja, klar,
ist viel praktischer.
Ja.
Alles also, noch man kann natürlich auch eine Schreibmaschine nehmen, aber...
Ja. Wenn man nur immer schreibt, John is a dull boy, dann geht das. Und dann kommen die, oder zumindest eins von den Kindern ist dann wahrscheinlich das Kind von Gordon. Und dann erinnert er sich eben, dass er jetzt Kinder hat und dass die jetzt im gleichen Alter sind. Und dann gehen sie schwimmen. Also ein ziemlich rührender Abschluss.
Ja.
And that's it. Ja, kurze Geschichte. 89 Minuten oder 88 Minuten nur.
89.
Ja.
Ja, so schön.
Schön kurz.
Ich genieße es mittlerweile. Ich sage es ja, jedes Mal.
Ich auch.
Ich habe in der Wiki jetzt mal auf die Vorlagengeschichte also geklickt und da ist es tatsächlich so, dass am Ende nicht nur Chris stirbt, sondern tatsächlich auch Vern und Teddy.
Oh. Okay, dann ist ja die Geschichte überhaupt nicht richtig authentisch.
Ah, Stephen King.
Deswegen war das auch nur Oscar-Nominierung.
Also Chris wird quasi genauso erstochen, während er versucht, einen Streit zu schlichten und die beiden anderen haben einfach Unfälle.
Ah, okay.
Die sterben halt auch im Laufe der Zeit und am Ende ist tatsächlich nur noch Gordy übrig.
Und dann erinnert er sich nochmal. Okay.
Ja, genau. Und dann hat er halt diese Geschichte sozusagen.
Ja.
Aber wirklich, doch, hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen vorher und doch, konnte man wirklich sehr gut gucken.
Ja, ich glaube, sowas altert besser, als wenn's, also so ein Drama altert besser, als wenn es irgendwie ein so Humor oder so ist aus der Zeit. Vielleicht.
Ja, wobei ich schon sagen muss, ich fand ihn gut und nett, so, aber so ein. Aber wahrscheinlich muss man den halt einfach in einem anderen Alter gucken, damit er so einen Eindruck hinterlässt, wo ich das Gefühl habe, wie es bei ganz vielen Leuten der Fall ist, dass das ich habe den Eindruck, das ist für viele Leute so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Film irgendwie, der eine besondere Stelle irgendwie in deren Herzen hat und das kann ich jetzt nicht, also ich fand den jetzt, ja, ich fand den nett.
Bestimmt, weil man dann so eigene Kindheitserinnerungen, weil das so eigene Kindheitserinnerungen hervorruft oder so. Mit Sicherheit, das sind ja diese ganzen 80er-Jahre-Dinger, die jetzt so aufgelebt
genau.
sind.
Genau, ja.
Da ist es ja genauso.
Ja.
Es ist tatsächlich ja so, der hat wirklich nichts irgendwie Unvorhergesehenes, keine besondere Wende, keine...
Nichts Schockierendes, nichts...
Ja, genau. Nö, das aber muss also, ja auch
nicht. Ich meine das auch gar nicht.
Ja, ja.
Es ist ein guter Film. Da kann man jetzt nichts Fundamentales dran kritisieren. Aber dass der so... Ich habe das Gefühl, der hat in so einer ganzen Generation von Leuten, zumindest die sich mit Film irgendwie beschäftigen, ist das so ein, ja, hat er einen Stand, den ich nicht nachempfinden kann.
Hat auch gemischte Kritiken. Also manche schreiben, New York Times zum Beispiel steht hier, Goodman called the film a trite narrative, ich weiß nicht, was trite heißt, and said that Rayner's direction hammers in every obvious element in an obvious script. Also das passt.
Ja, ist genauso. Ein bisschen gemein formuliert, aber auch nicht falsch.
Das ist ja auch das, was wir eigentlich schon gesagt haben, dass es diese Klischee-Personen gibt im Prinzip und dass man alles irgendwie mitnimmt, um den Zuschauer da mitzunehmen. Also jede Szene hat irgendwie einen bestimmten Sinn. Es gibt aber auch viel positivere Meinungen, wie zum Beispiel in der Washington Post damals called the acting ensemble wonderful and particular praised the performances by Will Wheaton and Phoenix. Wie ist es denn mit den Kinderdarstellern? Du magst sie doch so.
Ja, also die haben das schon gut gemacht. Nein, da habe ich jetzt nicht viel. Also ich muss sagen, also die Kinder fallen hier nicht besonders negativ auf.
Weil es ja auch nur Kinder gibt.
Ja, also ein Oscar fürs Schauspiel hat hier keiner verdient, finde ich. Also auch keiner von den erwachsenen Schauspielern. Das ist schon alles ein bisschen
also
Overacting.
Ich habe das ja am Anfang gesagt, weil du dich ja immer darüber beschwerst, wenn das Kinder irgendwo mitspielt.
Ja, aber die Kinder sind ja, die stechen nicht negativ raus,
finde ich. Nö, fand ich auch nicht.
Aber wie gesagt, ich bin auch die Erwachsenen bekleckern sich ja nicht so mit Ruhm. John Cusack fand ich gut. Aber die anderen, auch Kiefer Sutherland, war da noch nicht auf der Höhe. So.
Sah aber schon aus wie Donald Sutherland.
Aha.
Die Musik. Das ist genau mein Ding. So, die Musik fand ich sehr gut, aber das ist halt einfach die Zeit.
Ja.
Ja. Also die mag ich einfach.
Ja, genau. Also da, ganz viele solche bekannten Songs aus den 50ern und 60ern, wie wir eben schon angespielt haben. Aber noch eine Reihe anderer, unter anderem eben auch Stand By Me. Habe ich das eben schon gesagt, dass der dann nochmal in die Billboards geklettert ist, als der Film rausgekommen ist?
Aha.
Ja, hat er nochmal so ein Revival gehabt und ist auf Platz 9 in der Billboard 100 geklettert, in den Mitte der 80er. Stephen King hat gesagt, ich habe es ja eben schon angemerkt, that's the best film ever made out of anything I've written, which isn't saying much.
Okay, und das hat er damals in den 80ern gesagt.
Ja, ja, ja.
Ja, okay.
Da müsste ja
müsste man ja heute Shining vielleicht
müsste noch ja schon durch gewesen sein. Nee, ich glaube, das hat er 2011 gesagt in einem Interview im Rolling Stones Magazine. Ja, ja. Also in den 2010ern hat er das gesagt.
Wobei man ja, also es ist wahrscheinlich auch eines der dankbarsten Werke von ihm zu verfilmen. So, weil da ist er jetzt halt nicht so.
Es ist einfach werkgetreu.
Da spazieren halt ein paar Kinder durch die Gegend, um sich einen toten Menschen anzugucken. So.
Es ist ja wahrscheinlich auch ein sehr dünnes Buch, wenn es 4 in einem sind.
Ja.
Mhm. Wobei ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass Shawshank Redemption da mit drin ist. Hat mich eben ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe.
Ja, weil aber das ist ja vom Film 90 Minuten Film.
Nee, genau. Aber. Klar,
und auch keine, fühlt sich auch nicht an wie eine Kurzgeschichte.
Die Philip K. Dick-Geschichten sind ja auch alles Kurzgeschichten und ja, Minority Report und Blade Runner sind ja auch sehr viel draus gemacht dann. So, ja genau, das war aus dem Rolling Stone Interview von, das gibt es nur noch im Web Archive, Ist er sehr, sehr vorbildlich. In der Wikipedia war der Artikel im Webarchive verlinkt.
Ja, aber hier Shawshank Redemption zum Beispiel. Da kann ich den Film finde ich tatsächlich wirklich gut.
Ist ja auch der beste Film, der je gemacht wurde.
Naja, Stephen King sieht das anders.
Ja, aber der war doch immer auf Platz 1 in IMDb, oder? Deswegen.
Ja, ach so, ja, aber das meinte ich gerade. Also da kann ich das Standing, was der Film hat, eher nach. Da gehe ich eher mit, dass es ein wirklich, wirklich guter Film ist.
Hm.
Und Stand by Me ist halt ein netter Film. So, ist gut.
Ist ja auch ein kleiner Film. Hat ja auch ein Budget von über 8 Millionen gehabt.
Die mussten halt einen Zug mieten.
Und Apple Pie oder Kirschkuchen.
Ja. Cherry Pie. Und man hat so gesehen, wie die sich gegenseitig vollgekotzt haben, wie die Schauspieler so, dass sie ihren Mund aufmachen haben. Und hinten dran und jemand Schlauch steht mit dem Schlauch.
Ach so, ja, okay. Ja. hat aber 52 Millionen eingespielt. Also
ja, erfolgreich
auch. Sehr, sehr erfolgreich. Und der lief auch wohl erst nur in 6 Kinos in den USA an. Und dann hat man gemerkt, das läuft gut. Und dann haben sie es erweitert. Ich finde jetzt das Datum nicht, dieses Rolling Stone Magazine Dingens. Aber ich meine, es wäre 2010 tatsächlich gewesen.
Dann hat es wohl nicht stattgefunden.
Nicht so wichtig.
Also hier steht, dass Stephen King gerade 67 Jahre alt ist. Ihr könnt es euch ja dann selbst ausrechnen. 47 ist er geboren.
Ja, klar, mache ich.
2014 habe ich gerechnet. Also tatsächlich doch schon ziemlich neu. Rotten Tomatoes hat auch gute Wertungen, sowohl, oder ist ja nicht so oft gleich, Kritiker als Audience über 90. Hm. Ja, wie gesagt, ich fand vor allem faszinierend, dass es aus meiner Sicht eigentlich wirklich die komplette Geschichte wie bei S ist. Und ich fand bei S auch immer den Teil, wo die noch Kinder waren, den besseren.
Auf jeden Fall. Das ist ja gar keine Frage.
Ich habe ja den neuen noch nicht gesehen, den zweiten, aber in der alten Verfilmung fand ich das auch schon so.
Ja. Ja. Ja, ging mir aber auch im Buch schon so.
Aber im Buch ist es ja sowieso gemixt die ganze Zeit, oder?
Mhm.
Ja. Bei den Filmen ist es ja wirklich getrennt. Wahrscheinlich ist S das einzige lange Buch von Stephen King, was ich gelesen habe. Sonst habe ich immer nur Kurzgeschichten gelesen.
Das längste, was ich gelesen habe, war wahrscheinlich hier Der dunkle Turm.
Wie lang ist das?
Ich glaube, 7-mal lang.
Unzählbar.
7-mal lang.
Aber S ist ja auch ein Riesenschinken.
Ja.
Aber trotzdem sehr gut. Gut.
Ja, also ich habe zu dem Film echt nicht mehr zu sagen, außer ja, ist schön.
Kann man mal gesehen haben.
Ja, kann man.
So, ja, doch, finde ich schon.
Ja, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. So, kann man mal gesehen haben. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. So.
Habe ich in meine Sommerfilmliste in Letterboxd gepackt. Ich gucke gerade mal, was da noch drin ist. Ich wette, da ist ein Film drin, den wir schon geguckt haben. Ist auch schon ganz schön warm.
Ist ja auch Sommer.
Ich weiß nicht mehr, wie man Listen findet. Stand By Me ist da drin. Live and Let Die ist da drin.
Ah, und Es ist auch drin.
Es ist auch drin, komischerweise. Weil
der alte und der neue.
Ist. Ja. Und genau, Under the Silver Lake ist natürlich drin. Den haben wir ja auch schon besprochen.
Ah, und Ferris Bueller, den habe ich ja auch noch nicht gesehen.
Ja, das macht ja blau.
Hast du den schon gesehen, Ben?
Nein.
Ach, dann müssen wir den auch irgendwann nochmal gucken. Den habe ich nämlich auch erst vor kurzem gesehen, ungefähr gleichzeitig wie Stand By Me. Ist auch gut. Das ist aber eine Komödie.
Ach, hier, weil ich es jetzt gerade noch sehe, in einer deiner Listen. Dead Men Don't Wear Plates.
Ah, ja.
Ja.
Auch spezial.
Von Carl Reiner ist er nämlich.
Echt?
Ja.
Wow. Oh, was?
Guck an.
Aber Carl, der Vater.
Der Vater.
Ah, ja. Der spielt da mit. Der ist nicht von, oder? Ist der auch von?
Er hat Regie geführt.
Weil der ist ja auch, wenn man hier guckt, ist er ja auch auf dem Bild, oder? Das ist doch der Offizier, der Nazi-Offizier ist das doch, oder? Der auf dem Bild in Letterboxd.
Feldmarschall.
Ja.
Naja, ist auch Regie, tatsächlich. Mhm. Dann haben wir ja einen guten Schluss gefunden.
Ja, das schaue ich mir mal noch deine Listen an.
Sind ja genug da.
Ja, das war Stand By Me.
Wenn ihr Fragen habt zum Film, wir können sie euch alle beantworten. Wenn nicht, dann lasst einen Kommentar da. Oder
das ist dumme Fragen.
Oder auch nicht. Ja. Ihr habt den Film eh schon gesehen, wenn ihr den Podcast hört.
Ja, den hatte jeder schon gesehen.
Dann sagen wir
Heureo.
Shut up, Wesley.
Jetzt wollte ich wenigstens Dr. Crusher auch nochmal zu Wort kommen lassen.
Ja.
Ja, dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Klingt, ich würde mir die Nase putzen.
Ist immer noch ein bisschen laut.
Ja, aber ist ja okay.
Oh.
Sauber gemacht.
Ich habe 57% deiner Pure Cinema Liste schon gesehen.
Echt?
Immerhin.
Siehst du mal.